Fax Me, If You Can, der Podcast von Alina Sullivan.
Fax Me, If You Can, dieses Mal Stadt, Medien und Netz. Der Digitaltag in Frankfurt steht an. Wir bestellen ja Technik, Mode, manchmal Lebensmittel sogar online. Wir googeln, wer heute Abend in welchem Club in der Stadt auflegt, wann das Bürgeramt aufhat. Wir lesen Schlagzeilen, schauen Videos. Hören Podcasts natürlich hauptsächlich Fax Me If You Can, ganz klar, online, um uns zu informieren, zu bilden, zu unterhalten. Wir schreiben ständig nonstop Nachrichten und Mails, vollkommen klar. Den Stand der Digitalisierung unseres Lebens eben nicht nur global, sondern auch lokal mal zu beleuchten mit einem solchen Digitaltag, erscheint per se ziemlich sinnvoll. Hallo Aline.
Hi Andreas.
Wir haben uns Verstärkung an den Tisch geholt. Carsten Knob ist bei uns, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hallo.
Hallo Andreas.
Ihr wart an drei digitalen Orten schon unterwegs heute, bei relativer Wärme, muss man sagen, hier in Frankfurt in der Nationalbibliothek, wo ja auch interessanterweise gebaut wird im Moment, beziehungsweise eine Brache ist, wo was Tolles Neues entstehen soll, an der Goethe-Uni und im Chaos Computer Club. Hier treffen wir uns auch in einem Lab, da sind Lötkolben, da sind, so sieht aus wie Aquarien,
3D-Drucker
umdrehen, ja, also ganz spannend, ja. Irgendwie, was da alles passiert. Also das ist der Ort, wo wir Fax Me If You Can heute produzieren. Ganz generelle Frage an euch beide, vielleicht unser Gast zuerst, welche digitalen Eindrücke bringt er denn mit von den drei Stationen?
Dass Frankfurt viel weiter ist, als man vielleicht denkt, wenn man einfach nur so durch die Stadt radelt oder geht. Man hat hier einen wirklich sehr modernen Quantencomputer in der Goethe-Universität stehen, um den uns bestimmt viele andere Universitäten in Deutschland beneiden und der auch wirklich benutzt wird seit Dezember. Baby Diamond klingt nicht nur cool, ist auch cool. Dann die Deutsche Nationalbibliothek muss man überhaupt erstmal in der Stadt haben. Das gibt's also ja erstmal grundsätzlich nur in Frankfurt. Die digitalisiert sich in sich auch immer weiter. Und diese Ausstellung, die wir da gesehen haben, nutzt halt wirklich auch modernste Technik, um ja auch junge Menschen von Flucht und Vertreibung zu informieren, Zeitzeugen, die schon sehr alt sind, halt dauerhaft eine Stimme zu verleihen. All das geht mit Digitalisierung. Und hier ist ein sehr cooler Platz beim Chaos Computer Club zum Abhängen irgendwie. Und vielleicht das aber das viel wichtiger natürlich, das alles entscheidende Thema der Digitalisierung zu entdecken, nämlich wie werden wir eigentlich irgendwann mal in Europa digital souverän mit offener Software, unabhängig von den großen Konzernen, die alles beherrschen. All das kann man in Frankfurt entdecken und das faszinieren.
Aline, haben die euch gesagt an der Goethe, wer das Baby nutzt, den Quantencomputer? Sind das die Nerds, die Physiker, die Chemiker oder sind das irgendwie auch andere Leute, die ITler?
Nee, Wissenschaftler vor Ort sind wohl primär diejenigen, die es gerade nutzen und die daran forschen und das Ganze, was dahinter steckt, ja irgendwie auch besser zu verstehen, um es dann auch nochmal nutzbarer zu machen. Also wir durften die Kollegen da vor Ort auch nochmal kennenlernen, die haben uns auch mal gezeigt, was sie dann am Digitaltag eben anbieten und ich finde es total spannend, dass sie das ganze Thema zugänglicher machen wollen und auch schon beim letzten Bundesdigitalgipfel auch schon getan haben. Und da war wohl der Zulauf auch ganz gut. Und ich glaube, dieser Begriff, dieses Quantencomputing und was so damit einhergeht, das ist eine große Blackbox für viele. Und da steckt total ja unheimlich viel Potenzial drin.
Ja, ganz ehrlich, ich habe nicht gewusst, dass es sowas in Frankfurt an der Goethe gibt. Ne? Also Wissensvorsprung schon mal mit dieser Podcast-Episode erwirtschaftet sozusagen. Sag mal, 27. Juni, Digitaltag, was erwartet uns da hauptsächlich? Was sind so die Perlen?
Also es gibt ja quasi einen zweigeteilten Digitaltag, wie wir ihn jetzt veranstalten. Der findet sowieso jedes Jahr statt und wir haben auch jedes Jahr als Stadt Frankfurt daran teilgenommen. Dieses Jahr haben wir gesagt, weil der Bundesdigitalgipfel so interessant gewesen ist letztes Jahr mit den digitalen Orten, ziehen wir ein paar Formate zusammen und erweitern es nochmal. Also wir haben tagsüber quasi die Türen offen, wieder wie letztes Jahr im Oktober beim Bundesdigitalgipfel, wo man zum Chaos Computer Club kommen kann beispielsweise und selber sich was zusammenlöten kann oder eben so eine Führung macht oder man geht beispielsweise zur FES und schaut sich an, wie unsere Müllentsorger auch schon mit künstlichen Intelligenzen arbeiten. Also es gibt eine ganze Bandbreite an Orten, die man besuchen kann, um auch zu verstehen, wo Digitalisierung auch schon drinsteckt, ohne dass man es vielleicht auf dem Schirm hat. Und der zweite Part ist sozusagen die Abendveranstaltung, die auch offen ist, wo man sich anmelden kann. wo es eben darum geht, auch noch mal ein bisschen stärker auch zu gucken, was hat die Stadtverwaltung eigentlich so an digitalen Angeboten und inwieweit arbeiten wir denn auch schon mit KI beispielsweise zusammen. Da gibt es eben eine ganze kleine Ausstellung sozusagen im Palmgarten Gesellschaftshaus. Und dann wird eben dort auch das Smart City Forum, das auch jedes Jahr stattfindet von unserer Stabsstelle, zentraler Veranstaltungsort am Ende des Tages sein, wo es dann eben auch ein Podium gibt, eben auch mit Carsten Knob. Und da werden wir dann auch nochmal über Digitalisierung als solches sprechen und laden dann auch die Menschen dazu ein, sich miteinander auszutauschen. Und vielleicht kommen ja Leute von digitalen Orten dann abends auch noch dazu, die können dann auch einander davon berichten, was alles Spannendes so stattgefunden hat und in Austausch gehen mit den Leuten aus der Verwaltung, aus der Wirtschaft, aus der Community selber.
Ich glaube, das ist wirklich so ein zentrales Stück, die Vernetzung derjenigen, die Digitalisierung vorantreiben und das vielleicht voneinander gar nicht wissen unbedingt. Ne? Also es ist wirklich so ein Herzstück davon. Carsten, bei euch ist relativ einfach, ist klar, No-Brainer, ein großes Verlagshaus, dass das an so einem Digitaltag mitmacht. Medien digitalisieren sich halt. Wer hätte gedacht, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung mal, naja, Radio macht, Podcast macht, Video macht und so weiter. Aber wie auch immer, ihr macht da auch mit, in welcher Art und Weise?
Ja, das Witzige ist, die FAZ hat tatsächlich schon mal Kabelfernsehen gemacht. Das alte Redaktionsgebäude, das inzwischen nicht mehr an der Galluswarte steht, war eigentlich um ein Fernsehstudio drumherum gebaut. Das hat damals in diesem Kabelpilotprojekt irgendwie ziemlich schief gegangen. Das war halt noch das alte Fernsehen, wo man riesige Studios brauchte und so eine halbanaloge Technik. Und Radio hat die FAZ zwischendurch auch mal gemacht, auch noch in der alten Welt, auch als man dafür noch so unwahrscheinlich viel Technikeinsatz brauchte. Und die Zeiten sind ja vorbei. Jeder weiß, der hier zuhört, dass er mit seinem Handy Podcasts machen kann oder.
Aber keine guten.
Ja, aber man kann. Stimmt, keine guten. Übrigens interessant, da auch bei uns manches so zwischen Tür und Angel aufgenommen wird, muss ich tatsächlich auch für meinen eigenen viel zu häufig auf das Handy zurückgreifen, weil dann sitzt man wieder irgendwo. Aber sei es drum, also es ist sehr niederschwellig und deswegen ist es natürlich auch für so ein, also für jedermann und jeder Frau, aber auch für ein großes Medienhaus wie die FAZ ganz einfach geworden, jedenfalls technisch einfach, diese Inhalte zu produzieren und der Markt verlangt es auch. Und ja, insofern sind alle unsere Dinge, die wir früher und auch immer noch gedruckt haben und drucken, längst digital verfügbar, also das klassische Angebot. Aber wir müssen es bereichern um all diese Dinge, die du genannt hast. Und das muss auch noch mehr werden, weil das Nutzerverhalten innerhalb der digitalen Medien verschiebt sich leider auch permanent.
Absolut klar. Am Digitaltag selbst, was bringt ihr da mit? Was bietet ihr da an?
Also wir sind schon ganz lange Medienpartner des bundesweiten Digitaltags. Und unterstützen das durch einen Podcast, wo wir mit dem Bitkom-Präsidenten in der Regel reden und dann rechtzeitig darauf hinweisen, was man da alles machen kann. Ich war auch schon mal in der Jury, da gibt's auch einen Preis drumherum. Wir haben unser Haus auch schon mal geöffnet. Das machen wir dieses Mal allerdings nicht. Wir müssen dann nämlich immer auch mal überlegen, wie wir das besser machen können. Beim letzten Mal waren ausschließlich FAZ-Leser da, die dann halt mal vorbeikommen wollten, was ja auch nett ist. Aber wir würden ganz gerne auch mal neue Leute erreichen und die dann da hinten. Und wenn die Hörerinnen und Hörer mir jetzt kurz gedanklich folgen, Europaallee, Ecke Pariser Straße, müssen die Leute erstmal hinkommen. Die meisten Frankfurter wissen überhaupt nicht, wo das ist.
Ja, okay, verstehe. Also nicht Tag der offenen Tür, aber eine weitreichende Partnerschaft.
Ja.
Ich glaube, es ist ganz gut, Eileen, wenn wir sehr früh in dieser Episode zu unserer ersten Rubrik mal kommen.
Was war? Was kommt?
Also es vergeht ja kein Tag, an dem wir nicht über den Status und den Stand der Digitalisierung sprechen und sprechen müssen. Einmal vergiftete Brunnen, Shitstorms ohne Ende. Wer wird das irgendwann mal einfangen? Oder ist am Ende des Tages doch alles Meta? Oder können wir nicht doch auf eine attraktivere oder konstruktivere Art und Weise all das nutzen, was per se Segnung der Digitalisierung uns ja eigentlich bringt. Ne? Also das, was war eine analoge Welt, die peu à peu so langsam digital geworden ist. Das, was kommt, ist im Moment eher ein Schreckensgespenst als ein Heilsversprechen, oder?
Weiß ich nicht, ob ich das so schwarz-weiß malen würde.
Okay.
Also ich denke, die unbefriedigendste, aber wahrscheinlich wahrheitsgetreueste Antwort drauf wird sein, irgendwie ja und nein, es wird eine Mischung bleiben bei allem, ja. Also irgendwie, ich finde gar nicht so sehr, wenn ich an unsere Bürgerämter denke, um jetzt mal kurz wieder Verwaltung zu denken, dann sehe ich das schon auch, dass wir da überhaupt gerade gar nicht absehen können, dass wir in den nächsten 20 Jahren keine Bürgerämter mehr haben werden. Weil einfach, ich glaube, je nach Persona, nach der man geht, die Frage nach einem digitalen oder analogen Leben einfach komplett anders beantwortet wird, ne?
Ja.
Und ich glaube, eine Frage, die wir uns durchaus stellen müssen, ich bin froh, dass das vielleicht ein positiver Side-Effekt von Trumps Präsidentschaft ist, ist, wie können wir in Europa es schaffen, unsere Unabhängigkeit, vor allem in der Digitalisierung, vor allem mit Blick auf unsere Daten und auf Souveränität, dass wir die stärken können. Und mein Eindruck ist, gerade plätschert noch alles so ein bisschen vor sich her. Man lässt schlaue Startups und Leute, die gut recherchieren, immer noch weiter in die Vereinigten Staaten und nach Silicon Valley abwandern. Aber ich glaube, der Groschen scheint sukzessive zu fallen, weil genau das, was du gerade gesagt hast, ist was, was natürlich alle mitbekommen. Wir werden immer digitaler leben. Und da dann sich natürlich auch zu fragen, inwieweit korreliert das mit unserem Bedürfnis nach Sicherheit? Ich denke, da wird es zwangsläufig hingehen, auf jeden Fall. Ist nur die Frage, ob Europa es natürlich schafft, sich zusammenzutun, weil auch ich glaube, dass Deutschland alleine da nicht konkurrenzfähig werden kann. Also wir werden nicht klar. Microsoft 2.0 alleine zur Welt bringen, sozusagen in Deutschland. Das geht mit hoher Wahrscheinlichkeit eher besser, wenn man sich da europäisch austauscht und auch nochmal an den richtigen Stellen im Research auch natürlich Gelder ausgibt.
Also letztendlich wäre ja die Fragestellung, also das würde ich dann gleich auch von Carsten ganz gerne wissen, aber von dir noch ganz kurz eine Einschätzung. Hältst du das für realistisch, dass wir, ich sag jetzt einfach mal, ein europäisches Insta kriegen? Weil du sagst, der europäische Markt, immerhin 440 Millionen Menschen, USA-Markt 330, aber das schwappt natürlich über die ganze Welt. Letztendlich müsste man doch, wenn man ethisch für sich selber sauber sein möchte, nicht nur nicht mehr bei X sein, bei Elon, sondern auch bei Mark nicht mehr sein. Also mit anderen Worten bei Facebook und Instagram und WhatsApp.
Ja, da hast du komplett recht. Und ich glaube, deswegen müssen wir das irgendwie lernen auszuhalten, dass solange wir keine Alternativen haben, dass Menschen, die Datensouveränität rufen, trotzdem auf Instagram vertreten sein werden und immer noch WhatsApp benutzen werden und immer noch Facebook benutzen werden. Es ist halt wirklich, glaube ich, einfach eine Frage, inwieweit man es schafft, die Anstrengungen Europa zusammenzubringen, um am Ende zum Schluss zu kommen und zu sagen, wir müssen wirklich konkurrenzfähig, auch viel schlauer und nutzerfreundlicher am Ende des Tages eben entsprechende Alternativen anbieten. Weil soweit sind wir nicht. Also wir haben vielleicht Blue Sky, wir haben Mastodon und das ist alles irgendwie up and coming noch, mein Gefühl. Aber auf X sind immer noch super viele Menschen und auf Instagram sind immer noch extrem viele Userinnen und User. Und ich glaube, dadurch, dass sich die Welt jetzt auch gerade verändert, ergibt sich auch ein neues Potenzial zu sagen, ich weiß nicht, Kinder, die jetzt vor 10 Jahren auf die Welt gekommen sind, die wissen gar nicht mehr, wie das ist, eine Kassette aufzudrehen oder irgendwie Briefe zu schreiben an Freunde. Jetzt war überspitzt gesagt, wahrscheinlich vielleicht die ein oder anderen schon noch. Aber weil es Teil von unserem Alltag ist, vielleicht ergibt sich daraus ja auch ein Schwung an Innovation von der Generation, die es nur so kennt, die sich vielleicht auch gleichzeitig schon damit auseinandergesetzt hat, was Datensicherheit und Informationssicherheit am Ende des Tages auch für uns Einzelne bedeutet. Also viel Spekulation und viel Hoffnung.
Ja, es geht ja im Moment nicht anders. Vollkommen klar. Ja. Ne? Klar. Carsten, also ethisch sauber, aber auch ökonomisch. Ich habe das, also ich war fast 30 Jahre in der ARD unterwegs und fand das dann immer in den letzten Jahren, wo ich dort war, bin 2017 raus, eigenartig, dass Content, der in unserem Fall von Gebührengeldern, bei euch von dem Geld von Abonnenten aufgebracht wird, eingestellt wird in das Netzwerk eines anderen privaten Unternehmens.
Ist ja nicht so, dass ich das bei uns intern nicht auch hören würde und an dem Hinweis ist ja auch was dran. Also welchen Wert schöpft das? Also mit Blick auf die Frage, warum sind wir da überhaupt? Zum einen, also auf Facebook, klar, da ist die Zeit auch schon wieder drüber hinweggegangen, aber auf Facebook haben wir tatsächlich das hingekriegt, über viele Jahre auch wirklich Abos zu verkaufen, weil die Leute auf die Texte gegangen sind und dann die Paywall gesehen haben und dann den Text kaufen mussten. Und dann hat das natürlich einen Wert. Diese Reichweite ließ sich monetarisieren. So, und in einem leider nur sehr überschaubaren Maß kann man natürlich mit YouTube-Videos auch über Werbeeinnahmen eine Refinanzierung erreichen. Die ist leider gering. So, in dem Moment, wo sich das Nutzerverhalten immer mehr in Richtung Hochkant-Video verschiebt, also TikTok und Instagram-Reels, stehen die in sich und eine, ich nenne es mal Durchleitung auf unsere FAZ.net-Digitalangebote findet überhaupt nicht mehr statt und die Rechtfertigungsfrage stellt sich immer stärker und wenn überhaupt, dann muss ich dann sagen, ja, aber dadurch lernen die wenigstens die Marke kennen und wissen, dass die FAZ eine Nachrichtenmarke ist und wenn nicht, wüssten sie das ja nicht, weil die Zeitung sieht ja auch keiner mehr und wenn ich in 10 Jahren noch ein Abo verkaufen möchte, dann muss ich jetzt auf TikTok und Instagram sein. Über YouTube erreicht man 83% der deutschen Internetnutzer, kann ich da nicht sein. Auf TikTok sind 22 Millionen Deutsche mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 35 Stunden im Monat. Die Zahl muss ich nochmal verifizieren. Ich habe sie in so einer Studie gelesen. Das ist alles unglaublich. Können wir da nicht sein, wenn die Tagesschau da ist, um mal kurz bei ARD zu bleiben? Im Moment ist die Antwort nein. So. Ist es gut? Nein. Gibt es eine Chance, dass es in Europa mal eine Plattform gibt, die so etwas zumindest also in ein Wettbewerbsverhältnis setzt? Ich hoffe, ja. Denn die Hürde ist eigentlich gar nicht so hoch. Signal hat, glaube ich, 40, 50 Millionen Dollar Investitionskosten gebraucht, um die Plattform Signal aufzubauen. Es ist ja nicht so, dass das nicht finanzierbar wäre. Und eigentlich sind wir hier in Europa ja auch nicht weniger kreativ. Wir müssen endlich den digitalen Binnenmarkt vollenden. Wir müssen weniger in Beschränkungen als in Möglichkeiten denken und natürlich da beschränken, wo es ansonsten vollkommen ausufert. So, und an welcher Stelle habe ich noch Hoffnung? Es gibt in Europa und aber auch im neuen Koalitionsvertrag schon ein paar Stellen und Entscheidungen, wo ich sagen würde, es geht jetzt endlich in die richtige Richtung. Zum Beispiel fällt in diesem Jahr ja die Entscheidung für diese AI Factories. Und wenn Deutschland da eine bekommt, das wäre schon ziemlich cool.
Das wäre ziemlich cool. Ja. Aber so ein Netzwerk zum Beispiel fällt mir gerade ein, wäre das nicht ein super mega Projekt für, ich sag jetzt mal, freigesponnen Times, Guardian, Le Monde und FAZ zusammen, ein Insta-Europe zu machen?
Ich befürchte,
ihr habt die Kohle nicht.
Ja, wir sind, glaube ich, auch die Falschen. Die Interessen sind dann doch wieder zu unterschiedlich. Die Ausgangspunkte sind zu unterschiedlich. Die einen gehören der Stiftung, die anderen gehören irgendwelchen Investoren, die da auf jeden Fall auch sehr viel Geld mit verdienen wollen. Ich glaube, aus der Peer Group wird es eher nicht kommen. Aber es wird auch nicht von den großen Sendeanstalten kommen. Die Zusammenarbeit ist sowieso schwieriger, als sie sein müsste. Da gibt es ja alle möglichen politischen Verspannungen auch. Aber auch das ist schon wieder was, wo wir in Europa einfach besser werden müssen. Wir müssen uns stärker unterhaken und auch einfach mal Felder definieren, wo das, weiß nicht, ich kann mich ja über den Live-Ticker auf hessenschau.de ärgern und trotzdem mit dem Hessischen Rundfunk zusammenarbeiten und mache das im Übrigen auch. Und das müssten wir stärker machen.
Aline, Demokratie und Medien und Digitalisierung, das ist natürlich auch für das Dezernat 5 insgesamt für die lokale Ebene und da ist die Frankfurter Allgemeine natürlich ein sehr, sehr wichtiger Partner. Wie siehst du das denn, Demokratieverständnis voranzubringen mit den Bordmitteln, die eine Stadt da einzahlen kann für die Menschen, für die Bürger unserer Stadt?
Was ich feststelle, ist, dass sich schon auch stark, auch in den letzten 4 Jahren, in denen ich jetzt im Amt sein durfte, auch sehr die Kommunikationskanäle auch sämtlicher Dezernate auch nochmal verändert hat. Deswegen finde ich es total spannend, das gerade auch aus Presseperspektive auch nochmal zu hören, aus dem Journalismus heraus, weil wir uns ja, glaube ich, die gleiche Frage stellen. Und zwar, wie erreichen wir denn eigentlich die Menschen immer noch mit den Tatsachen, von denen wir wissen, dass die so sind? Wir wissen, dass am 27.06. der Digitaltag stattfindet. Wir kennen unsere Partnerstädte, wir wissen, was da passiert. Aber wie können wir die Informationen wirklich an alle bringen, die es im Zweifel interessiert? Nicht nur, natürlich ist das auch, freuen wir uns als Dezernate, wenn bekannt ist, was wir für eine Arbeit machen, weil alle Ämter und Referate und alle super viel Gas geben und versuchen, die Stadt gut zu gestalten. Aber es ist natürlich auch die Frage, deswegen auch der Blick auf den Digitaltag damit, dass wir natürlich auch vermitteln wollen, was sich denn alles tut, weil da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Am Ende wollen die Menschen, glaube ich, einfach nur, dass ihr Staat funktioniert. Und wenn sie sehen, hier meine Stadt macht die Arbeit, die ich von ihr erwarte und ist zeitgemäß unterwegs und es gibt an unterschiedlichen Stellen Dinge, wo wir Pionierprojekte in Frankfurt am Laufen haben, dann muss man das hervorstellen. Und ich glaube, dass nicht nur wir, aber auch viele andere Dezernate auf den sozialen Medien unterwegs sind und trotzdem noch Pressemitteilungen schreiben und wir zum Beispiel einen Podcast haben und beispielsweise das OB-Büro auch. Ich glaube, das spricht ja sehr dafür, dass wir auch merken, es muss sich ganz stark was verändern und das eben auch als Verwaltung.
So ist es und das ist tatsächlich schon wieder die nächste Herausforderung für den Beruf der Journalisten, weil natürlich die Politik macht das und muss es auch tun, weil man ja sonst die Menschen eben nicht mehr erreicht. Irgendwelche Wirtschaftskapitäne auch, in der Kultur ja auch. Nur der Intermediär, nämlich der Journalist dazwischen, geht ja verloren. Und es gab mal eine Zeit, da war das so ein Stempel fürs Vertrauen. Und auch das gerät ja unter Druck, weil immer mehr Menschen uns vorwerfen, dass wir halt eben übrigens unbegründet, aber sei es drum, also nicht sauber arbeiteten und so weiter. Und an der Stelle bekommen wir tatsächlich Druck von zwei Seiten. Ich würde jederzeit Politikern empfehlen, sich so zu verhalten, weil es ist unerlässlich und die Möglichkeiten gibt es ja nun auch, das zu tun, niederschwellig. Und es wird auch erwartet, denke ich, dass man so mit den Bürgern dann auch kommuniziert. Für uns ist das ein Angriff gleich von mehreren Seiten.
Wir haben keine Lagerfeuer mehr.
Nein.
Es gab mal eine Tagesschau als Lagerfeuer, es gab mal die Kirche als Lagerfeuer, etliche. Es gab die FAZ als Lagerfeuer natürlich.
Wetten,
ob das ein Lagerfeuer ist, war informationell sicherlich nicht. Spaßorientiert mit Sicherheit, ja.
Jetzt ist es noch das DFB-Pokalfinale.
Das DFB-Pokalfinale, okay. Kann ich mir informationsmäßig auch nichts von kaufen, leider. Insofern ist das ein bisschen schwierig. Ne? Mich würde mal interessieren, weil die paar 30 Stunden TikTok im Monat. Auch das ist ja, machen wir uns nichts vor, da scrollt einer im Sekundentakt durch und da bleibt ja nichts von haften.
Ha, leider doch.
Na komm.
Ich glaube schon.
Ja, da bleibt natürlich was von haften.
Und was?
Einschätzung, Beurteilung und diese Algorithmen belohnen die extremen Positionen und in der Mitte wird's halt zerrieben und gesteuert wird's von einer auf Werbeeinnahmen optimierten Blackbox, die in Amerika oder in China sitzt und schon wieder sind wir hier im Eimer mit unseren klassischen Medienangeboten.
Also sind auf Tod und Teufel, die verklagen, dass sie ihre Algorithmen ändern.
Ja, also kann man vergessen, sitzen irgendwo in was weiß ich und was soll sich da ändern? Also Rules and Regulations, ja, also gut, ich bearbeite ja auch bei der FAZ. Mir wäre jetzt lieber, wenn der europäische Markt ein Angebot entwickeln würde, das einfach für die Leute so attraktiv oder attraktiver ist, dass irgendwie koscherer funktioniert.
Kann es sein, dass wir manchmal zu sehr, auch an beide, Aline, dass wir zu sehr abbiegen auf die Spur, alles ist eine Customer Journey? Wären wir nicht ein bisschen besser beraten, wenn wir Menschen mal also ein Angebot machen würden, wo wir sie vorher nicht gefragt haben, was wollt ihr?
Weiß ich nicht, ob das noch funktioniert, ehrlicherweise.
Steve Jobs war der Letzte, der es gemacht
hat. Ich finde es halt, finde, ist, wir haben ja eine offensichtlich zunehmend individualistischer werdende Gesellschaft. Weiterhin würde ich mal so behaupten wollen. Und gleichzeitig finde ich es total spannend, wenn ich jetzt mal an meine eigenen TikTok-Erlebnisse denke, wie sehr die Menschen ja gleichzeitig auch Gemeinschaft suchen. Sie suchen sie halt in anderen Räumen. Also was es für unterschiedliche Communities auch gibt bei TikTok. Wir haben eben drüber geredet, dass gerade irgendwie einen riesen Trend gibt, dass man seine eigenen Keyboards irgendwie zusammensetzt und dass man sich gegenseitig berät, welches Keyboard klingt wie. Und
also das Tastaturen.
Genau. Ja. Das gab's auch schon vor 40 Jahren. Dann gibt's BookTok irgendwie. Ja, dann gibt's irgendwie eine Bubble bei TikTok, die sich mit Politik auseinandersetzt. Dann gibt es natürlich auch die Bubbles innerhalb der Politik, die sich dann selber maximal radikalisieren. So. Und dann gibt es aber, finde ich, auch sehr viele total beeindruckende, schöne, finde ich, Dinge, die man auch auf TikTok finden kann. Also endlich mal so eine kritische Auseinandersetzung mit dem, was jetzt zum Beispiel wieder Schönheitsideal werden soll. Ja, dieses Heroin-Chic aus den 2000ern. Und wenn
ist
man sich anguckt,
so?
Das war dieser, ne, das wie Kate Moss in den 2000ern rumgelaufen ist. So, und ich finde es faszinierend. Für mich ist das immer ein schöner Einblick, auch nochmal in die Generationen, die nochmal jünger sind, zu schauen und zu gucken, was die eigentlich gerade beschäftigt. Und ich glaube, ne, wie wir damals irgendwie uns die Bravo heimlich angeguckt haben oder auch offen kam aufs Elternhaus an, ist das halt so, dass man sich jetzt kritisch damit auseinandersetzen kann. Und ich glaube, dass junge Frauen zum Beispiel auch mit einem anderen, in Klammern selbst, aber Bewusstsein auch durch die Gegend laufen können, mit einem anderen Blick auf den Körper, den man zum Beispiel nicht gehabt hat, wenn man nur in einer analogen Welt gewohnt hat und dann in seiner eigenen Echokammer. Deswegen, es kommt total viel, wo ich wirklich auch sage, oh, das ist kein gutes Futter für unsere Gesellschaft dabei rum, ganz stark. Und gleichzeitig denke ich auch, es ist irgendwie aber auch schön zu sehen, dass es so viele auch empowernde Komponenten gibt und offensichtlich ja auch ein Wunsch, sich gegenseitig irgendwie zu unterstützen und kritisch Dinge auch zu hinterfragen.
Es ist beides, in der Tat. Also meine These ist einfach, dass das Internet die Schlauen schlauer und die Dummen dümmer macht. Und leider Gottes wird dazwischen der Abstand immer größer.
Passt zur zweiten Rubrik, die wir jetzt mal abfahren.
Das geht besser.
Reden wir die ganze Zeit schon drüber, was besser geht, vollkommen klar. Für mich wäre eine Frage, Aline, um da ganz kurz mal anzuknüpfen, diese guten Bubbles, von denen du gesprochen hast gerade, ne? Also die es auch bei TikTok gibt, und das ist ja vollkommen außer Frage, die sehe ich ja auch, die konstruktiven. Und wir haben jetzt in unserem, Carstens und meinem Berufsfeld auch jetzt eine Institution für konstruktiven Journalismus in Bonn, wo gute Ansätze versucht werden, einfach in diesem Berufsstand einfach das anzubringen. Aber die Frage wäre dann ja, wie kriege ich ein kritisches N hin, wo ich so viele Bubbles zumindest mal nebeneinander stelle und zusammenbinde in eine Überbubble sozusagen, damit die Wahrheit wieder Wahrheit sein darf?
Ja, ist eine gute Frage, ob man da anfängt, oder? Also ich frage mich immer, sollten wir nicht vielleicht auch irgendwie zum Beispiel in den Schulen anfangen? Also kritische Medienkompetenzen. Ich frage mich, ob wir eigentlich als Gesellschaft vielleicht immer nur so gut sind, wie wir selber das, was wir sehen, auch hinterfragen können. Oder Frage andersrum gestellt, ist Social Media dran schuld, wie sich jetzt die Stimmung in der Gesellschaft entwickelt? Oder hat Social Media eigentlich ja nur das herausgestellt, was am Ende an Potenzial in uns Menschen auch an emotionaler Reaktion nur geschlummert hat? Ich bin mir immer nicht so sicher, ob man da so den Finger drauf zeigen soll, wenn auch gleich ich der Meinung bin, dass wir selbstverständlich einen anderen Anspruch an, wie unsere Daten genutzt werden. Und ja, das Ding mit Algorithmen ist natürlich, sobald die mal trainiert sind, ist das schwer zurückzuverfolgen, warum die sich wie verhalten. Ist ja quasi unmöglich. Und da weiß ich immer nicht, was die beste Antwort drauf ist, weil auch bei einem TikTok-Verbot ehrlicherweise finde ich schwierig.
Die Grellheit, die möglich wird durch Social Media, glaube ich, ist durch Social Media aufgetaucht erst. Das meine ich schon, dass es dann vielleicht halbes Regal tiefer liegen würde ohne Social Media, aber das würde am Sachverhalt tatsächlich nicht wahnsinnig viel ändern, ne? Also ich bin eher für die Medien als für die Verwaltung sozusagen ein bisschen ratlos, ne? Weil in der Digitalisierung, über die wir ja als Oberthema zum Digitaltag jetzt hier reden am Tisch, geht es ja auch durchaus um ökonomische Modelle. Die Taz hört im Oktober auf zu drucken. In USA, wo ich ein paar Jahre war, gibt es ja im Prinzip außer Bezos, Washington Post, New York Times und
also eigentlich gibt es nur noch an den Küsten.
Und der Los Angeles Times gibt es keine Zeitung mehr.
Es ist ziemlich viel Land dazwischen.
Ziemlich viel Land dazwischen. Und dieses Land ist knallrot, mit anderen Worten, also republikanisch magerrot. Ja. Und natürlich hat eine publizistische Vielfalt und eine publizistische Unabhängigkeit etwas mit Demokratie und mit Politik zu tun.
Klar, weil wir sind ja nie richtig links oder richtig rechts, sondern immer moderierende Elemente in der gesellschaftlichen Mitte.
Frankfurter Allgemeine hatte immer einen Leumund, was das angeht.
Ja, aber immer trotzdem in der bürgerlich-liberal, dann von mir aus bei uns konservativen Mitte, aber eben dann doch in der Mitte. Ja, und das geht verloren, das sklerotisiert sich.
Wann hört ihr auf zu drucken?
Also kann ich keine Jahre, keine, logischerweise, es wäre total unseriös, jetzt eine Jahreszahl zu nennen, aber also wenn man sich anschaut, wie sich die Auflagen entwickeln, und das ist ja alles öffentlich, dann braucht man nicht so wahnsinnig viel Fantasie. Die Regionalzeitungen sind ja unsere Partner, damit wir in ganz Deutschland zustellen können. Denen geht's oft noch schlechter als uns. Und wenn die dann anfangen, gar nicht mehr zuzustellen oder nur noch 3 Tage die Woche oder so, dann hängen wir damit dran. Und also das kulturgut gedruckte Tageszeitung im Unterschied zur Wochenzeitung wird in der nächsten Dekade in eine wirklich existenzielle Krise geraten, die wahrscheinlich auch dann am Ende wird das Verschwinden stehen. Ja,
ja, noch haben wir in meinem Lebensalter aufwärts ist natürlich Demografie ein dicker Bauch und der wird ja noch ein Jahrzehnt, 15 Jahre, 20 Jahre so ungefähr da sein. Also mit anderen Worten, die Menschen, die ganz gerne eine Zeitung in der Hand haben, ne?
Insofern, ja, das Problem ist, wie viele von denen sind schon über 80.
Da kann man für Longevity
predigen. Ich weiß es, bei uns weiß ich es, aber ich sag's jetzt nicht.
Ich lebe in einem Haushalt, wo die FAS jeden Sonntag kommt.
Ja, die Wochenzeitungen werden länger.
Klar, die Tageszeitungen.
Auch bei der Zeit ist es egal, wann der Postbote sie bringt.
Holzbrink hat das mit der Zeit ziemlich gut gemacht, ne?
Ja, bei der Zeit ist es egal, wann der Postbote sie donnerstags nachmittags bringt, weil sie sowieso.
Du kannst eine Woche lang lesen. Ja. Genau.
So, also die Wochenzeitungen werden länger existieren. Das Problem ist das Thema Tageszeitung gedruckt. Als E-Paper wird es die auch noch viel länger geben. Aber das Vertriebsproblem ist wirklich gigantisch. Und man gibt ja jetzt schon 1.000 Euro im Jahr aus, um sich dreimal im Monat mindestens über den Zusteller zu ärgern.
Das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Weil, also, ich merke das jetzt schon manchmal, wenn man auch, glaube ich, mal so in die Frankfurter lokaljournalistische Szene schaut, da gibt's natürlich so die fest verankerten in den üblichen Blättern, sage ich mal, und dann gibt's immer mal so einzelne Namen, die man dann neu hört und die dann mal wieder weg sind. Und ich habe auch schon manchmal den Eindruck gehabt, ich glaube, manchmal hätten die gerne auch mehr Leute, die auch über mehr berichten können oder vielleicht einzelne mehr Zeit haben zum Recherchieren.
Klar, aber muss man halt bezahlen können.
Ja, genau. Ja. Und das ist so die Krux. Und ich merke das auch. Und deswegen ist es, glaube ich, für uns auch so krass wichtig geworden, irgendwann auch selber auf Social Media so aktiv zu werden. Weil ich einfach gemerkt habe, dass die Leute, die Dinge wie ein digitales Bürgeramt oder dass man Dinge von zu Hause schlicht und ergreifend machen kann oder erfahren kann, dass die weniger die Lokalpresse in die Hand nehmen. Und diejenigen, die es aber tun, da habe ich wiederum manchmal das Gefühl gehabt, da hatte der Journalist dann vielleicht oder die Journalistin nicht genug Zeit, um tiefergehend zu recherchieren, um die Sachen, die wir machen, dann auch richtig einzuordnen. Dann ist natürlich Henne-Ei-Problem, da haben wir uns auch immer hinterfragt, haben wir scheiße kommuniziert oder ne, haben wir das irgendwie nicht plakativ genug irgendwie erklärt? Aber wir versuchen ja auch, das, was stattfindet, irgendwie irgendwo stattfinden zu lassen. Und ich tue mich da manchmal auch dann so schwer zu verstehen, woran es dann am Ende gelegen hat. Weil wir wollen natürlich auch unsere Produktivität irgendwo auch zeigen können. Und das ist eine Frage, die ich mir oft stelle. Was bedeutet das in Konsequenz für die Politik, wenn nicht in der Nuanciertheit bestimmte Sachverhalte diskutiert werden können, weil einfach schlicht die Zeit nicht da ist?
Ja, genau. Also um das noch zu verstärken, wir sind ja auch Politikerklärer, wenn wir unseren Job vernünftig machen. Und wenn dann irgendwann niemand mehr in der Stadtverordnetenversammlung sitzt oder schon jetzt allzu häufig nicht mehr in den Kreistagen, wenn Politik eben nicht mehr verständlich gemacht wird, wird eben auch das Misstrauen gegenüber der Politik immer größer.
Selbstverständlich.
Und die Gefahr, also die gedruckte Zeitung spielt ja tatsächlich nur noch eine. Also es ist nur noch ein Aspekt von vielen und wir sehen aber ja, wenn wir im Internet diese Texte ausspielen, wofür sich die Leute nicht interessieren und das ist jetzt gerade mal genau das, was ich eben erwähnt habe. Insofern entstehen auch immer mehr Texte, wo es um Beziehungsthemen und oder irgendwie Geldanlagetipps oder was weiß ich was geht, da werden mehr Ressourcen reingesteckt, weil es letztlich den Bedürfnissen der Leser folgt, die im Digitalen natürlich live messbar sind. Aber ja, also man darf sich um den Zustand der Demokratiebildung, des Demokratieverständnisses angesichts der ganzen Themen, die wir hier heute besprochen haben, rund um die Algorithmen, die Plattformen, die Verschiebung des Interesses wirklich Sorgen machen.
Was ich einigermaßen ermutigend finde, ist das Genre, in dem wir uns jetzt gerade hier bewegen. Der Podcast. Weil es gibt nachweislich bei jüngeren Menschen, man hat lange Zeit immer gesagt, bei mir in elektronischen Medien, in 1,30 muss die Messe gelesen sein, muss die Story zu Ende sein. Bei euch sind das die Zeilen in der FAZ natürlich, ne? Und du hast dann plötzlich einen Podcast, wo du ein Äquivalent zu 15, 16, 17 DIN A4 Seiten senden kannst und es gibt ein Publikum dafür. Es gibt Menschen, die das hören. Das N mag relativ klein sein dafür, wenn du nicht Mickey Beisenherz heißt und so, ne? Aber das sind ja unterhaltende und Publikumsformate, die auch mit Nachrichten daherkommen. Großer Fan von Mickey übrigens, also no shitstorm. Aber wenn du ein paar tausend Menschen kriegst, die sich für so einen Inhalt wie hier unseren interessieren, ist das wahnsinnig viel wert aus meiner Sicht. Ne?
Klar.
Das glaube ich auch.
Ja. Ich sage ja, die Schlauen werden schlauer.
Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass wir ein paar Halbschlaue auch noch ziehen.
Ja, sowieso. Ist ja auch alles journalistisch plakativ, aber so ein bisschen was ist da dran. Und natürlich, also um das auch zu sagen, eine FAZ hat früher, als wir nur gedruckt haben, in den allerbesten Zeiten vielleicht 1 Million Leser erreicht. Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Zahl. 2 Millionen in der Regel am Tag. die mit diesen Inhalten konfrontiert sind, ja, das ist so schlecht nicht.
Aber das ist ein Fortschritt, wenn
das so ist willst, ein ne? Fortschritt, ich kann es noch nicht mehr so gut monetarisieren, Und es zerfällt halt auch in seine Einzelteile, was wieder eigene Herausforderungen mit sich bringt. Gut, und jetzt haben wir noch gar nicht über künstliche Intelligenz gesprochen, aber das ist natürlich das Nächste, was anklopft. Und wenn jede Suchmaschine ihre Antworten auf jede Frage durch sich selber gibt, dann passiert etwas, was schon einen Fachbegriff hat, Zero-Click-Search. Und auf der Webseite der Stadt oder der FAZ oder so kommt überhaupt niemand mehr an. Und wenn knapp die Hälfte des Traffics über Google kommt, dann ist das eine der nächsten großen Baustellen von uns allen.
Gigantisch. Wollen wir nicht vorgreifen, sondern verabreden uns einfach nochmal. Oder? Machen wir nochmal in dieser Runde, wenn wir soweit sind, und dann können wir dann den finalen Abgesang dann. Wir machen keinen finalen Abgesang.
Nein.
Aber wir haben noch eine Rubrik. Aufmerksame Hörende werden es wissen.
Das würde mein Hund dazu sagen.
Was macht Nief am Digitaltag?
Das ist eine Frage, die müsste ich mit meinem Hundesitter wahrscheinlich klären. Ich würde sie ja gerne mitbringen, aber ich kann wahrscheinlich nicht. Wir sind, glaube ich, gut eingebunden und dann abends auch noch. Genau, aber wenn sie mir fehlt, kann ich dann ja auch manchmal in die Heimkamera, das ist jetzt wahrscheinlich aus IT-Security-Gründen nicht so, ich sag nicht, von welchem Anbieter sie ist, kann ich sie dann wenigstens mal zu Hause nochmal betrachten und anschauen.
Bestellt Nief digital heimlich manchmal ihr Lieblingsfutter?
Futter, ja, regelmäßig. Das ist ein großes Problem geworden. Wir haben jetzt alles Passwort und Pfoten gesichert, aber es ist nicht immer einfach. So pubertierende Tiere,
Facts mir für Kern. Ihr beiden müsst mir noch einen No-Brainer-Tipp für den Digitaltag in Frankfurt geben. Also ihr habt jetzt die Runde heute gemacht, da sind wir mit eingestiegen. Von den drei Orten, ist es der Quantencomputer oder ist es hier der coole Chaos Computer Club? Wo sollen die Leute hingehen?
Das ist jetzt
überall natürlich, aber so.
Also, oder? Also das ist, zumal es wirklich sehr von persönlichem Interesse abhängt.
Glaube ich auch.
Also wer es jetzt gar nicht weiß, soll ins Gesellschaftshaus vom Palmengarten kommen.
Da gibt's auch Häppchen.
Ja.
Also wenn alles andere nicht läuft,
genau, dann ganz analog.
Nicht ganz unwichtig.
Andere Bits. Genau.
Vielen Dank, Carsten. Vielen Dank, Aline.
Gerne.
Danke dir.
Das war Fax Me, if you can. Wir freuen uns über Likes, Abos, Feedback, Themen. Bei Instagram findet ihr uns hier, @dasdezernat5. Fax Me, if you can. Next Stop in 2 Wochen.